Ich möchte euch ganz herzlich auch von mir begrüßen. Ich freue mich, dass ich auch mal in Wolfratshausen hier sein kann. Sonst immer sitze ich wie ihr hier auf diesen Stühlen. Und dass ich mal hier vorne stehe, hätte ich mir nie vorstellen können. Aber Gott hat manchmal ganz andere Pläne, als wir es haben. Ich möchte am Anfang mit euch einen Text lesen aus 2. Korinther, Kapitel 12. 2. Korinther, Kapitel 12. Und dort die Verse 10 und 11. Zweiter Korinther 12 und dort die Verse 10 und 11. Beziehungsweise 9 und 10. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und es wurde mir auch immer mehr bewusst, als ich diese Predigt ausgearbeitet habe, wie sehr ich Christus wirklich brauche. Und deswegen möchte ich euch bitten, dass ihr kurz eure Häupter neigt, dass wir nochmal kurz zusammen beten, damit Gottes Geist auch hier ist. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Sabbatmorgen, ich danke dir für jeden, der hier ist und ich bitte dich, dass du deinen Heiligen Geist auch hierher sendest, dass du an unseren Herzen wirkst und mir auch die richtigen Worte schenkst und ich danke dir dafür in Jesu Namen. Amen. Ich möchte euch auf eine Reise in die Vergangenheit mitnehmen, etwa so 2000 Jahre zurück. Wir befinden uns in einem noblen Haus. An den Wänden hängen dicke Teppiche, überall sind kostbare Möbel und so wie es ausschaut, wird gerade ein Fest gefeiert. Die Tafel ist reichlich beladen und viele Leute sind anwesend. Aber irgendwie scheint es, dass ein Mann ganz besonders geehrt wird. Von ihm wird gesagt, dass er Wunder bewirkt. Er hat sogar jemanden von den Toten auferweckt. So etwas geschah schon lange nicht mehr in dieser Gegend. Wir beobachten jetzt mal zwei Männer, die miteinander tuscheln. Du hast schon die guten Weinblätter da probiert, die schmecken doch echt gut. Was für eine Ehre, eingeladen zu sein beim Pharisäer Simon. Stimmt es, fragt der andere, dass Simon Lepra hatte? Ja, es stimmt schon. Ja, und wie kommt es, dass er jetzt wieder gesund ist? Von so einer Krankheit wird doch normalerweise niemand mehr gesund. Ja, weißt du es noch nicht? Jesus hat ihn doch geheilt. Deswegen hat er dieses Fest organisiert. Und hast du schon den da drüben gesehen? Das ist doch der, den Jesus von den Toten auferweckt hat. Was wirklich? Fragt der andere. Den hat Jesus von den Toten auferweckt? Dann sagt der andere, ja, ist dir das noch nicht bekannt? Das weiß doch schon fast jeder in unserer Stadt. Ich war selbst dabei, ich habe es gesehen. Jesus hat nur ihn aus dem Grab herausgerufen und dann kam er heraus. Also dieser Mensch muss wirklich was ganz Besonderes sein, sagt der andere. Hat dieser Mensch, der da von den Toten auferweckt worden ist, der Lazarus, nicht noch zwei Geschwister, fragt der andere. Doch, Maria und Martha. Siehst du die da drüben, die Martha, die dauernd den Tisch dafür sorgt, dass er voll beladen bleibt? Das ist die Schwester. Echt? Wirklich? Also, da muss es ja wirklich wahr sein. Simon der Pharisäer hatte also seine 12 Jünger, also von Jesus die 12 Jünger und Jesus eingeladen zum Essen. Auch noch viele andere Juden waren dort anwesend. Lass uns mal lesen, wie diese Geschichte ablief, was dort sich zugetragen hat. Im Johannesevangelium, Kapitel 12. Schlagen wir mal auf Johannes Kapitel 12. Und dort lesen wir erstmal den Vers 3. Johannes Kapitel 12, Vers 3. Da nahm Maria ein Pfund echten kostlichen Nardensalböls, salbte Jesus die Füße und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde erfüllt vom Geruch des Salböls. Hier sehen wir also, wie Maria plötzlich dazustößt. Und sie macht etwas ganz Ungewöhnliches. Sie salbt Jesus die Füße. Sonst immer war es üblich gewesen, dass man den Gästen die Füße wäscht, bevor sie dann zum Tisch geladen werden. Aber Maria machte das ein bisschen anders. Sie salbte Jesus. Nun, wer war diese Maria wirklich? Wie wir schon vorhin festgestellt haben, war sie die Schwester von Lazarus und Martha. Und wenn wir jetzt den Paralleltext aufschlagen von unserer Geschichte, nämlich in Lukas Kapitel 7, entdecken wir noch etwas über sie. Lukas Kapitel 7. Und dort die Verse 36 und 37. Da steht, er bat ihn aber, einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie hörte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie ein Alabasterfläschchen voll Salböl. Hier wird also Maria beschrieben als eine große Sünderin. Sie war also wirklich tief in Sünde gefallen und Jesus hat anscheinend ein großes Wunder in ihrem Leben bewirkt, weil sie aus Dankbarkeit dann irgendwie Jesus diese Salbung getan hat. Schlagen wir mal auf Markus Kapitel 16. Dort finden wir noch was über sie. Markus Kapitel 16. Und dort im Vers 9. Hier befinden wir uns bei der Auferstehung von Jesus. Und da steht, als er aber früh am ersten Tag der Woche auferstanden war, erschien er zuerst der Maria Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Hier erfahren wir noch was über Maria. Sie hatte 7 Dämonen gehabt. Das heißt, sie war wirklich sehr tief in Sünde gesunken. Wir wissen nicht, wie sie da hineingekommen ist, wie das mit ihr geschehen ist, aber wir wissen, dass Jesus sie befreit hat von den Dämonen. Und aus Dankbarkeit, so können wir uns das vorstellen, brachte sie dann dieses kostbare Salböl und salbte damit Jesus die Füße. Aber wie geschah das mit ihr, dass sie diese Veränderung in ihrem Herzen sich vollzog? Was war da? Lesen wir mal weiter in unserem Text, Johannes Kapitel 12. Sammeln wir erstmal Informationen, damit wir dann wissen, was wirklich der Kern dabei ist. Johannes Kapitel 12 und dort die Verse 4 und 5. Da spricht Judas, Simons Sohn, der Ischariot, einer seiner Jünger, der ihn danach verriet, warum hat man dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und es den Armen gegeben? Hier sehen wir, dass dieses Salböl wirklich was sehr Kostbares war. 300 Denare hat normalerweise ein normaler Israelit in einem ganzen Jahr verdient. Das heißt, Maria hat sich das Ganze zusammengespart und hat dann etwas für Jesus gekauft. Sie hat wirklich alles gegeben, was sie hatte. Wie schaut es denn mit uns aus? Wenn wir mal in unser Leben zurückschauen, können wir dankbar sein für das, was Gott in unserem Leben bewirkt hat, wie er uns in verschiedenen Situationen geholfen hat, wie er uns getragen hat durch schwierige Zeiten. Bist du Gott nicht dankbar dafür? Was können wir denn Gott darbringen? Was möchte er denn von uns als Geschenk haben? Schlagen wir auf Psalm und dort ist Kapitel 51. Psalm 51 und dort die Verse 18 und 19. Psalm 51, 18 und 19, dort steht, denn an Schlachtopfern hast du kein Wohlgefallen, sonst wollte ich sie dir geben. Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o Gott, nicht verachten. Also was möchte Gott von uns? Er möchte ein zerschlagenes Herz haben. Ein Herz, das nicht mehr für sich selber schlägt, was immer das möchte, was es sich selber wünscht, sondern wir müssen so wie dieses Fläschchen von der Maria müssen wir zerbrechen. Doch wie funktioniert dieses Zerbrechen? Das hat Jesus selbst in einem seiner Gleichnisse erklärt. Nämlich in Lukas Kapitel 18. Lukas Evangelium Kapitel 18. Und dort erzählt Jesus ein Gleichnis, was sehr wertvoll ist. Lukas 18, Vers 10 bis 13. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner stand von ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Hier sehen wir also zwei unterschiedliche Menschen. Der eine preist sich an, wie gut er ist. Er zahlt den Zehnten, er gibt alles, was er hat, er fastet zweimal die Woche. Besser geht's ja nicht. Aber da ist dieser andere, der Zöllner. Er erkennt, wie sündig er ist. Er gibt zu, dass er voller Sünde ist und dass er da alleine nicht rauskommt. Er vergleicht sich nicht mit den anderen, wie der Pharisäer es getan hat. Er sagt, der Pharisäer hat gesagt, ja, ich bin viel besser als die Ehebrecher, die Zöllner da, was wollen die überhaupt hier? Aber der Zöllner, der verglich sich nicht mit den anderen, sondern er verglich sich mit seinem Heiland, mit Gott im Himmel. Und das ist der Punkt, wir müssen erkennen, dass wir Sünder sind. Nicht, dass der Bruder oder die Schwester rechts oder links von uns Sünder sind, sondern dass wir selber Sünder sind. Denkt ihr, dass ein Mensch, der ein gutes Leben führt, der Gott in die Ecke stellt, dass der sich nach einer Verbindung nach Gott sehnt? Sicherlich nicht. Und das ist die Falle, wo Satan uns hineinlocken möchte. Er möchte, dass wir uns um uns selber drehen, dass wir alles bekommen, was wir brauchen, dass es uns gut geht und dass nichts in uns sich danach sehnt, Gott besser kennenzulernen. Aber dann gibt es noch diese andere Gruppe von Menschen. Das sind die Menschen, die Gott immer wieder anzweifeln. Ja, ist es wirklich so, dass wenn ich Gott den Zehnten gebe, dass er dann die Fenster des Himmels öffnen wird? Ist es wirklich so, dass er mich trösten wird, wenn ich alle meine Kümmernisse zu ihm bringe? Bei manchen dieser Menschen geht es dann noch so weit, dass sie Gott vielleicht sogar beschuldigen. Ja Gott, warum hast du das zugelassen in meinem Leben, dass meine Mutter gestorben ist mit Krebs mit 35 Jahren? Warum hast du das zugelassen? Und sie beschuldigen Gott und erkennen nicht, dass er eigentlich noch alles in seiner Hand hält, dass er viel mehr weiß um die Umstände um uns herum, als wir das überhaupt sehen können. Diese Menschen beschuldigen Gott oder Umstände um sich herum, aber erkennen nicht, dass bei ihnen selbst die Sünde viel größer ist, dass sie Gott brauchen. Vielleicht befindest du dich in einer dieser Gruppen. Kann es sein, dass du mit deinem Leben zufrieden bist, dass du dich als guten Christen oder Adventisten siehst, dass du in deinem Leben nicht siehst, was du wirklich ändern solltest? Wenn das so ist, dann bist du wirklich in großer Gefahr. Jeder von uns kann in so eine Falle reintreten. Es geht schneller, als wir meistens denken. Aber vielleicht bist du auch in der Gruppe von diesen anderen Menschen, die Gott anzweifeln, die nicht denken, dass er immer noch alles in der Hand hält. Bei dem Ganzen bedenkt einmal, macht Gott Fehler? Hat er Fehler gemacht, als er die Erde geschaffen hat? Ist irgendwas schiefgelaufen, dass Tiere nach 5 Tagen gestorben sind? Sicherlich nicht. Er hat alles perfekt gemacht und warum sollte er das nicht auch in unserem Leben tun? In diese zweite Falle von diesen Menschen, die Gott anzweifeln, bin ich auch schon reingefallen. Ich wollte immer ein guter Christ sein, einer, der wirklich eine Verbindung zu Gott hat, aber irgendwie hat es nicht ganz funktioniert. Ich bemühte mich, in der Früh aufzustehen, meine Andacht zu haben, aber irgendwie funktionierte das nicht. Und ich war nahe dran, einfach zu sagen, okay Gott, anscheinend funktioniert es nicht und ich lasse es hinter mir. Aber was sage ich eigentlich damit, wenn ich sage, ja, ich lasse alles hinter mir? Dann sage ich eigentlich, okay Gott, deine Verheißungen, deine Versprechungen stimmen nicht. Ich stelle Gott als Lügner dar. In beiden Fällen, wenn wir uns als guten Menschen sehen oder wenn wir zweifeln, müssen wir erkennen, dass wir selber Sünder sind. Wisst ihr, für uns Menschen ist es ganz natürlich, dass wir bei unserem Nächsten die Sündenkrankheit erkennen. Wow, dieser Bruder, der hat seine Frau angeschrien, das geht ja überhaupt nicht. Oder diese Schwester mit ihren Kindern kommt sie ja überhaupt nicht zurecht. Aber dass wir bei uns selber die Sünde sehen, ist viel schwieriger. Doch wie kommen wir dazu, die Sünde bei uns zu erkennen, dass wir wirklich Sünder sind? Schlagen wir mal auf Johannes Kapitel 12. Johannes Kapitel 12 und dort die Verse 32 und 33. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, sagt Jesus, werde alle zu mir ziehen. Das sagte er aber, um anzudeuten, durch welchen Tod er sterben würde. Also durch was werden wir näher zu Gott gezogen? Hier steht, wenn ich erhöht werde, dann werde ich sie alle zu mir ziehen. Das heißt, sein Opfer zieht uns zu Gott. Wegen unserer Schuld wurde er gekreuzigt. Eigentlich hätten wir dort am Kreuz hängen müssen. Er hat es nur getan, weil er uns so sehr liebt. Und jedes Mal, wenn wir seine Hilfe und sein Opfer ablehnen, dann kreuzigen wir ihn aufs Neue. Ich möchte euch ein kurzes Zitat vorlesen aus dem Leben Jesu auf Seite 689. Aber der Vater im Himmel litt mit seinem Sohn und die Engel waren Zeugen seiner Qualen. Sie sahen ihren Herrn inmitten von Legionen satanischer Kräfte, niedergebeugt von schauderndem, geheimnisvollen Entsetzen. Im Himmel herrschte tiefe Stille, kein Harfenklang ertönte. Hätten Sterbliche die Bestürzung der Engelscharen wahrgenommen, als diese in stillem Schmerz beobachteten, wie der himmlische Vater seinem geliebten Sohn die Strahlen des Lichts, der Liebe und der Herrlichkeit entzog, dann würden sie besser verstehen, wie verhasst in seinen Augen die Sünde ist. Also was steht hier? Hätten wir wirklich miterleben können, wie der Himmel gelitten hat, nur als sie das ansehen mussten, dann würden wir Sünde viel besser verstehen. Gott, der Vater, musste sogar die Strahlen seines Lichts, der Liebe und der Herrlichkeit Jesus entziehen. Und das ist mehr, als wir uns Menschen jemals vorstellen können. Aber irgendwie ist es so komisch bei uns, obwohl wir das alles wissen, dass Jesus für uns gestorben ist und dass er uns die Sünden bezahlt hat, finden wir doch irgendwie keine Freude an der Heiligkeit oder an Gemeinschaft mit Gott. Stellt euch vor, wir hätten die Möglichkeit, einen Tag im Himmel zu verbringen. So wie wir jetzt sind, also wir müssten nichts mehr groß ändern, sondern wir sind einfach mal ein Tag im Himmel. Aber wisst ihr, wir würden uns dort gar nicht wirklich wohlfühlen. Es wäre vielleicht langweilig für uns, weil wir es nicht ertragen könnten, dauernd Gemeinschaft mit Jesus zu haben. Wir könnten nicht mehr das machen, was wir sonst immer getan haben auf der Erde. Wir können nicht mehr das essen, was wir sonst immer gegessen haben. Für jeden Sünder ist es eigentlich Gnade, dass er nicht in den Himmel kommt, weil er es dort nicht aushalten würde. Sogar darin sehen wir die Liebe des Vaters. Er will nicht, dass wir uns schlecht fühlen, dass wir mit irgendwas unglücklich sind. Er will nur das Beste mit uns. Doch wie können wir jetzt dazu kommen, dass wir die Sünde wirklich hassen? Wie wir ja bis jetzt festgestellt haben, sollen wir Jesu Leben im Detail studieren. Denn es heißt ja auch, durch Anschauen werden wir verwandelt. Aber da gibt es noch einen besonderen Aspekt. Wie können wir jetzt aus der Sünde herauskommen? Schlagen wir mal auf Römer Kapitel 8. Den Römerbrief, den Paulus an die Gemeinde in Rom geschrieben hat, der sicher sehr wichtig ist für uns. Römer Kapitel 8 und dort die Verse 6 und 7. Dort steht: Denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Also wie viel Hoffnung besteht für uns, dass wir uns dem Gesetz unterwerfen? Überhaupt gar keine Hoffnung. Null, gar nichts. Und diesen Punkt müssen wir verstehen. Wir können nicht aus uns selber gerecht werden. Es funktioniert einfach nicht. Wir können uns von außen verändern. Wir können Gewohnheiten ein bisschen ändern, dass es von außen hin gut ausschaut. Aber unser sündiges Herz können wir nicht verändern. Das geht nicht. Und das ist dieses Gebrochensein, zu erkennen, dass ich aus eigener Kraft überhaupt gar nichts tun kann, um gerecht zu werden. Jesu Opfer zu verstehen ist gut und es hilft uns wirklich weiter, aber es reicht trotzdem nicht aus. Es reicht nicht aus, seine Weisheit und Gerechtigkeit in seinem Gesetz zu sehen und zu sehen, dass es auf dem Grundsatz ewiger Liebe gebaut ist. Das erkannte selbst Paulus. Er schreibt nämlich in Römer Kapitel 7, die Verse 16 einmal. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Und in Vers 17, jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Und in Vers 24 sagt er dann weiter, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Also selbst Paulus, einer der größten Evangelisten oder der größte Evangelist überhaupt, erkannte, dass er möchte das Gute tun, aber er kann es nicht tun. Aber wisst ihr, was die Antwort darauf ist? Die Antwort sah sogar jemand, der immer auf Jesus gewartet hat. Und das finden wir in Johannes Kapitel 1. Johannes Kapitel 1. Und dort im Vers 29. Johannes Kapitel 1, Vers 29. Hier befinden wir uns in der Szene, wo Jesus zu Johannes dem Täufer kommt. Da steht, am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Jeder von uns muss erkennen, dass in Jesus die einzige Hoffnung ist, dass er genau für dich starb, nicht für deinen Bruder oder für deine Schwester, sondern genau für dich. Wisst ihr, was passiert wäre, wenn nur Eva in Sünde gefallen wäre und Adam nicht? Stellt euch vor, Eva hätte von dem Baum gegessen und sie nimmt 3, 4 Früchte mit sich und bringt sie Adam. Und zeigt ihm, schau mal, Adam, hast du schon mal diese Früchte probiert? Und Adam, nein, von wo hast du die denn? Ja, die habe ich von dem Baum da drüben, da in der Mitte des Gartens. Die musst du mal probieren, die schmecken total gut. Doch, da sagt Adam zu ihr, du Eva, du weißt schon, Gott hatte uns verboten, dass wir von diesen Früchten essen. Du hast also Gottes Gebot übertreten, du bist ihm ungehorsam gewesen. Und stell dir vor, er hätte jetzt weiter gesagt, weißt du, Eva, ich liebe dich zwar sehr, aber ich kann von diesen Früchten nicht essen. Ich liebe Gott mehr und ich möchte ihm gehorchen. Deswegen, ich möchte das nicht. Und stell dir vor, er hätte nicht davon gegessen. Was wäre jetzt mit Eva passiert? Sie wäre die einzige Sünderin im ganzen Universum gewesen. Aber wisst ihr, Jesus wäre sogar nur für Eva gekommen. Er hätte nur für Eva den ganzen Leidensweg auf sich genommen, um sie zu erlösen. Und das hat er auch für uns getan, für jeden Einzelnen von uns. Auch wenn du nur der einzige Sünder gewesen wärst im ganzen Universum, hätte Jesus es trotzdem für dich getan. Jesus ist also die einzige Hoffnung, um aus der Sünde herauszukommen. Der nächste Schritt ist jetzt, wenn wir erkennen, dass wir Sünder sind, dass unsere einzige Hoffnung in Jesus besteht, dann ist der nächste Schritt, dass wir unsere Sünden bekennen und bereuen. Das sagt auch Johannes im Johannesbrief. In 1. Johannes 1, Vers 9 sagt er: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das heißt also, wenn wir zu Jesus kommen und ihm unser zerbrochenes Herz bringen, unser Herz, wo nichts Gutes drin ist, und ihn um Vergebung bitten, dann wird er uns vergeben und darauf können wir vertrauen. Wir müssen nicht dann wieder zurückschauen auf unsere Sünden und uns total schlecht fühlen, weil wir Gott so traurig gemacht haben, denn bei Gott in seinen himmlischen Büchern ist es ausgelöscht. Es existiert nicht mehr. Und wenn wir das getan haben, dann können wir auf eine ganz schöne Verheißung vertrauen, nämlich in Hesekiel Kapitel 36. Hesekiel Kapitel 36 und dort den Vers 26. Hesekiel 36, 26. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Hier verspricht uns also Gott was ganz Schönes. Er möchte uns ein neues Herz geben. Wenn wir Gott darum bitten, so wie David es getan hat, als er erkannte, wie sündig sein Herz ist, wenn wir Gott bitten, dass er uns ein neues Herz gibt, dann wird er es tun. Aber wisst ihr, dann fängt Gott an zu operieren. Er will uns ein neues Herz geben und das tut weh. Wir bekommen dann nicht eine Narkose und alles ist gut und auf einmal wachen wir auf mit einem neuen Herzen, sondern Gott zeigt uns dann, wie wir wirklich sind, wo unsere Schwachstellen sind, weil er möchte uns verändern. Aber Gott möchte uns nicht in diesem Zustand lassen, wo wir in unserer Sünde trauern und verzweifeln und uns dauernd Sorgen machen, dass wir verloren gehen, sondern was verspricht er uns? Meinen Frieden gebe ich euch. Und darauf können wir vertrauen. Gehen wir wieder zu unserer Anfangsgeschichte zurück. Maria trauerte also über ihre Sünde und aus Dankbarkeit brachte sie Gott das Beste, was sie bringen konnte. Aber das Interessante ist, dass sie mit ihren Haaren Jesu Füße getrocknet hat. Was kann das jetzt bedeuten, mit ihren Haaren die Füße getrocknet? Sie hätte auch irgendwie ein Stück Stoff oder so nehmen können und das dann machen können. Aber warum die Haare? Im 1. Korintherbrief sagt Paulus, dass die Haare einer Frau sind die Ehre oder ihre Herrlichkeit, wie es im Englischen heißt. Das heißt also, wenn wir uns Gott ganz hingeben, dann tritt unsere eigene Ehre in den Hintergrund. Dann ist es nicht mehr wichtig, was uns gefällt oder was wir gerne möchten, sondern wir fragen dann immer wieder: Herr, was möchtest du, dass ich tun soll? Dahin müssen wir kommen. Dieses Gebrochensein können wir also jetzt in 5 Punkte zusammenfassen. Erstens, wir erkennen, dass wir Christus wirklich brauchen. Dann zweitens, wir können aus eigener Kraft nichts Gutes tun. Dann drittens, wir nehmen Jesu Opfer für uns persönlich an. Und viertens, wir bekennen und bereuen und bitten Gott um ein neues Herz. Und fünftens, wir unterstellen uns komplett seinem Willen und leben ihm zur Ehre. Maria ist diese Schritte durchgegangen. Aber lasst uns mal weiterlesen, wie es da weiterging, als sie das getan hat. Johannes Kapitel 12 und dort jetzt die Verse 4 bis 6. Johannes 12, 4 bis 6, da spricht Judas, Simons Sohn, der Ischariot, einer seiner Jünger, der ihn danach verriet. Warum hat man dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und es den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil er sich um die Armen kümmerte, sondern weil er ein Dieb war und den Beutel hatte und trug, was eingelegt wurde. Hier ist also Maria, die ein großes Opfer bringt, und normalerweise denkt man dann oh, die Leute müssen echt irgendwie was mitgefühlt haben dort. Sie müssen ja irgendwie begriffen haben, dass ja, was da vor sich geht, aber anscheinend ist es nicht so. Da ist Judas, sogar einer von Jesu Jüngern, der sie dann beschuldigt. Und er sagt ja, hätte man doch den Armen geben können. Aber was war bei Judas so falsch? Die Sache an sich, dass man den Armen Geld gibt, ist ja super gut. Aber er hatte das Problem, dass er Geld stehlte. Und das Interessante bei Judas, dass er von außen hin als guter Junge dastand. Aber sein Herz war ganz verdorben. So wie es Maria ging, kann es uns auch gehen. Wir bringen alles, was wir haben, bringen wir Gott da. Aber dann gibt es Menschen, die es total übertrieben finden. Die dann vielleicht sagen, ja, wie kannst du denn am Samstag nicht mehr arbeiten? Du könntest doch mehr Zehnten geben, wenn du noch arbeiten würdest. Sieht ja von außen ganz gut aus. Aber wir müssen bedenken, dass wenn wir Gott uns ganz übergeben, wird es nie aufhören, dass es Menschen gibt, die uns kritisieren. Aber wisst ihr, dass Jesus in dem Ganzen eingegriffen hat? Das können wir jetzt mal lesen in Vers 7. Da sprach Jesus, lass sie, dies hat sie für den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt. Hier sehen wir also, Maria musste nicht sich selber verteidigen. Sie musste nicht erklären, warum sie dieses große Opfer gebracht hat, sondern Jesus verteidigte sie. Er brachte die anderen zum Schweigen. Und darauf können auch wir vertrauen, dass wenn wir Gott alles darbringen und es Menschen gibt, die uns kritisieren und uns schief anschauen, dass Jesus trotzdem noch auf unserer Seite steht. Wir sind nicht alleine. Aber wisst ihr, was noch interessant ist? Als Jesus Maria verteidigte, sagte er, dass sie dies getan hat für den Tag meines Begräbnisses, sagte er. Das heißt also, dass sie vorbereitet war für das Begräbnis. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Jesus schon öfters gesagt, dass er gekreuzigt werden wird oder beziehungsweise sterben wird. Doch nur wenige hatten es geglaubt. Viele glaubten, dass er als großer König gekrönt wird und überall Frieden macht, aber nur die wenigsten glaubten wirklich, dass er sterben wird. Maria war eine von denen, die es glaubte. Wahrscheinlich verstand sie dieses große Opfer nicht im Detail, aber trotzdem glaubte sie und handelte danach. Sie war vorbereitet. Wisst ihr, auf uns wartet auch ein großes Ereignis. Wisst ihr, was ich meine? Ich meine die Wiederkunft. Für Maria war das nächste große Ereignis die Kreuzigung. Für uns ist es die Wiederkunft. Wie schaut es mit uns aus? Sind wir vorbereitet? Sind wir bereit, dass Jesus wiederkommen kann? Wie kommen wir jetzt dazu, dass wir wirklich bereit sind? Was haben wir bis jetzt gelernt? Fassen wir noch einmal zusammen. Also, wir müssen unser Kostbarstes bringen, und das sind wir selber. Wir müssen erkennen, dass wir Sünder sind, dass wir Jesus brauchen und dass wir unser Leben, wo Gott nicht reinpasst, hinter uns lassen müssen, dass er unser Leben bestimmt. Und wir müssen aufhören, Gott wegen allem zu beschuldigen, sondern die Schuld bei uns sehen. Dann ist der nächste Schritt, dass wir aufgeben, aus eigener Kraft zu kämpfen, weil wir es eh nicht können. Wir müssen begreifen, dass wir es in unserer sündigen Natur einfach nicht schaffen. Und dann müssen wir Christus als unsere einzige Rettung annehmen. Der nächste Schritt ist dann, dass wir unsere Sünden bekennen, bereuen und ihn um ein neues Herz bitten. Und das wird er tun. Und die Folge daraus wird dann sein, dass unsere eigene Ehre, unsere eigene Herrlichkeit, unser Ich in den Hintergrund gestellt wird und Gottes Willen allein zählt. Wenn wir das tun, dann sind wir bereit, dass er wiederkommen kann. Und wisst ihr, was er dann zu uns sagen wird, wenn wir diese Schritte durchgegangen sind, wenn wir vorbereitet sind? Das lesen wir in Matthäus Kapitel 25. Matthäus Kapitel 25 und dort in Vers 34. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist, seit Grundlegung der Welt. Wollen wir nicht diese Worte hören? Wollen wir nicht hören, dass Gott mit uns zufrieden ist? Dass er uns hinstellen kann und sagen kann, seht ihr, dafür bin ich gestorben. Aus dieser Sicht betrachtet ist es nicht mehr schwer, Gott zu gehorchen oder ihm alles zu übergeben. Während einigen Bergungsarbeiten in China im Jahre 2008 wurde eine Frau gefunden. Als das Rettungsteam sie fand, war sie bereits gestorben. Sie wurde erschlagen durch die Trümmer ihres eigenen Hauses. Und durch die Trümmer konnten die Bergungsarbeiter sehen, wie sie gestorben ist. Sie kniete und ihr ganzer Körper schien ein bisschen nach vorne gebeugt zu sein. Und mit ihren Händen versuchte sie, sich selber zu stützen. Ein Rettungsarbeiter versuchte mit seiner Hand da durch die Trümmer durchzukommen, damit er wirklich bestätigen kann, dass sie wirklich tot ist. Er schrie ein paar Mal und dann schlug er mit seiner Waffe dagegen die Trümmer, aber nichts regte sich. So zog das Team weiter zum nächsten Gebäude. Doch plötzlich rannte dieser eine zurück und schrie, kommt schnell! Er lief zu dem toten Körper dieser Frau und er versuchte mit aller Kraft unter den Körper der Frau zu langen. Es schien ihm, als ob er dort was gefühlt hätte. Da war doch irgendwas. Da ist jemand, schrie er. Da ist ein Kind. Es lebt noch. Mit vereinten Kräften versuchten sie, da durch die Trümmer durchzukommen zu dieser Frau. Und dann hebten sie dieses kleine Bündel hoch. Es war ein kleiner Junge, der eingewickelt war in einer Decke. Er schlief noch ganz friedlich. Er überlebte nur, weil seine Mutter ihn so beschützte. Sie hatte sich über ihn gebeugt. Sie hatte die Trümmer zu spüren bekommen, die da runterflogen, aber ihrem Kleinen ist nichts zugestoßen. Der Kleine, der wurde zu dem zuständigen Doktor gebracht und er untersuchte ihn, aber er fand keine Verletzungen an ihm. Dem Kleinen ist überhaupt nichts passiert. Doch der Doktor, der fand etwas in dieser Decke mit eingewickelt. Es war ein Handy und als er da auf den Bildschirm schaute, las er was. Da stand, mein liebstes Kind, wenn es dir möglich ist, zu überleben, dann vergiss nicht, ich liebe dich. Der Doktor, der in seinem Leben schon viele Geburten und Todesfälle mitbekommen hatte, fing an zu weinen. Das Handy wurde herumgereicht und jeder, der es las, war zutiefst berührt. Wisst ihr, vor 2000 Jahren beugte sich auch jemand über uns, um die Strafe zu erfangen, die uns zustand. In der Bibel heißt es, doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Er starb, aber er hinterließ eine Botschaft für uns. Mein Sohn, meine Tochter, vergiss nicht, ich liebe dich. Diese ausgestreckten Hände waren für dich. Er nahm deine Schläge auf sich, die Schläge, die dir zustanden. Willst du nicht dein ganzes Herz Jesus übergeben? Er liebt dich und er starb für dich, damit du leben kannst. Willst du nicht seine Liebe annehmen, ihn um Vergebung bitten, ihn um ein neues Herz bitten und ihn ganz in dein Leben einlassen? Und ich verspreche euch, wenn ihr das betet, mit tiefstem Herzen wirklich bereit seid, alles aufzugeben, dann wird Gott euer Gebet nicht unerhört lassen. Möge Gott es in uns bewirken, dass wir wirklich bereit sind, alles hinzugeben. Und er wird mit 100%igkeit seine Verheißungen erfüllen. Amen.